wer dort nicht automatisch hinfährt und Bock drauf hat, denen ist, glaube ich, selbst nicht zu helfen. Wären das nochmal diese Spiele gewesen, mit noch mehr Überzeugung, da alles rauszuholen, würde ich mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wir hätten auch aufsteigen können. Hier ist auch viel familiär, ne? Du wirst auch viel in Ruhe gelassen. Du kannst hier in Ruhe arbeiten. Du kannst Tag für Tag alles raushauen auf dem Trainingsplatz, wo du wirklich konstant deine Leistung abrufen kannst. Ich denke schon, dass halt die Ostderbys der Kracher werden, ne? Also darauf habe ich enormen Bock. Fühle mich hier pudelwohl und würde mich freuen, wenn es weitergeht, aber das liegt leider nicht in meiner Entscheidungskraft.
Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
Sportfrei, liebe Niki Tacker-Fangemeinde. Hier sind wir wieder mit der vorletzten Folge Niki Tacker, Folge 56, vorletztes Mal vor der Sommerpause. Ich habe euch letzte Woche Freitag gesagt, packt die Herztabletten oder Herztropfen oder was auch immer raus für das Fußballwochenende und ich habe nicht zu viel versprochen. Das war ein unfassbares, wildes, vergangenes Wochenende. Darüber müssen wir sprechen. Wir müssen über veränderte Personalien sprechen. Wir sprechen gleich mit Marvin Stefaniak, aber zuerst sprechen wir wie immer mit Mr. Sebastian König. Schön, dass du da bist, Basti.
Robert, vielen Dank. Ich freue mich, deine Stimme zu hören. Lieben Gruß an euch da draußen. Schön, dass ihr auch heute wieder bei Niki Tacker dabei seid. Und Robi hat es angesprochen, es ist die Crunch-Time der Saison. Es ist ja wahrscheinlich auch für euch die spannendste Phase, die geilste Phase. Und ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen traurig, dass jetzt auch irgendwie die Ligen vorbei sind, weil es hat gerade so richtig Bock gemacht, wenn es halt um was geht. Ich sag mal so, ein Glück haben wir eine EM vor der Tür. Aber Robi, es ist so viel passiert im Fußball-Osten. Wir müssen mal direkt reinstarten. Ich würde sagen, wir gehen die Ligen von oben nach unten diesmal. Also starten wir mit der Bundesliga.
Das können wir gerne machen. Und wie ihr alle wahrscheinlich wisst, ich wüsste auch nicht, unter welchem Stein ihr gelegen habt, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, was letzte Woche am Samstag gegen, was war's, wahrscheinlich 17.24 Uhr inzwischen bei den ziemlich langen Pausen und sowas alles immer, sich an der Alten Försterei abgespielt hat. Es war mal wieder 34. Spieltag bei Union und da ist Drama vorprogrammiert. Und dieses Drama gab es natürlich auch diesmal wieder in Berlin-Köpenick. Für alle, die es tatsächlich nicht gesehen haben, Union hat es tatsächlich geschafft, 2 Elfmeter in einem Spiel zu verschießen und trotzdem sich den direkten Klassenerhalt zu ziehen, obwohl wir hier zu dritt mit Kevin zusammen letzte Woche prognostiziert haben, dass es nur für die Reli reichen wird, haben sie uns eines Besseren belehrt. Platz 15 für Union Berlin. Basti, aber viel dramatischer hätte es nicht sein dürfen.
Nee, und viel mehr Fußballgott hätten sie dann auch nicht auf ihrer Seite haben können, denn du hast es angesprochen, die beiden Elfmeter, also das Tor zum Klassenerhalt fällt dann durch den verschossenen Elfmeter von Volland, der vom Pfosten auf den Fuß von Yannick Haberer zurückprallt und dadurch Union dann 2-1 gewinnt in einem echt mauen Spiel. Sehr, sehr ängstlicher Auftritt gegen eine Freiburger Mannschaft, für die es um nichts mehr ging, die nicht mal mehr Innenverteidiger dabei hatte. Das war schon sehr zäh, aber aufgrund der besonderen, ja, mentalen Situation vielleicht auch nachvollziehbar. Am Ende wird keiner mehr fragen, warum und wie und hätte. Du hast viele der letzten Spiele verloren. Du hast die Endspiele gegen Bochum und Köln verloren, aber du hast jetzt Freiburg geschlagen und Marco Grote hat es geschafft. Union hat die Klasse gehalten, aber es war natürlich ein Schuss vor den Bug und vielleicht aber sind sie nochmal mit dem blauen Auge davongekommen, sodass sie jetzt die richtigen Schlüsse Richtung Zukunft ziehen können.
Die richtigen Schlüsse ziehen gehen Zukunft, ist genau das richtige Stichwort, Basti. Du hast es gesehen am Samstag, wie viel Druck, wie viel Last da auch abgefallen ist von allen Beteiligten. Trotzdem hat man die Energie mitgenommen, die das Ganze vielleicht auch geliefert hat und ja, unmittelbar im Prinzip in den Folgetagen schon Konsequenzen gezogen. Es gab Veränderungen. Ja, und die, ja, vielleicht ein bisschen überraschende Personalie, die stand heute, wie gesagt, wir nehmen Mittwochabend auf. Horst Held wird der neue starke Mann, der neue Sportgeschäftsführer bei Union Berlin. Er hat zu seinem Antritt was Ähnliches gesagt, was du gerade gesagt hast. Das war ein Schuss von Bug, für ihn aber auch nichts Ungewöhnliches in den Phasen, durch die ein Verein geht, gerade wenn er sich neu in der Bundesliga etabliert, was bei Union Berlin auch immer noch der Fall ist. Horst Held, also neuer Geschäftsführer, und Oliver Runert bleibt dem Verein trotzdem erhalten. Er geht quasi wieder zurück in seine alte Funktion und wird Chefscout werden. Basti, wie findest du die Personalie? oder die Personalien, muss man ja fast sagen.
Ja, für mich sind beide Personalien irgendwie nachvollziehbar. Es war klar, dass Oliver Runert diese Aufgabe als Geschäftsführer Sport nicht mehr weiterführt. Er will eher so ins zweite Glied zurück. Ich staune fast, dass er überhaupt noch geblieben ist. Klar, diese Chef-Scout-Rolle kann er dann auch aus Iserlohn, wo er dann auch noch verschiedene andere Aufgaben hat, wahrscheinlich besser ausführen. Dass dann ein neuer Mann kommt, überraschend. Ja, es wird vermutlich dann auch schon länger gesprochen worden sein, denn ich gehe davon aus, dass Michael Parensen, dass sein Abgang auch damit etwas zu tun hat. Horst Held ist jetzt kein Name, den ich sofort mit Union Berlin irgendwie in Verbindung bringen würde. Fällt mir so Schalke und Köln auch zuletzt bei ihm ein.
Das muss man ja auch immer sagen, ne? Weil wir immer auch über Steigeruch und regionale Nähe sprechen und das immer gerne haben, gefühlt im Osten, zumindest vereinsseitig. Oliver Runert hatte ja auch keinen Unioner Steigeruch. Ja, der ist ja auch Schalke im Herzen und hat da auch seine Vita her. Also.
Ja, das stimmt. Da hast du absolut einen Punkt. Deswegen ja, hat es jetzt bei mir nicht sofort Klick gemacht bei Horst Held und Union Berlin. Aber das muss ja nichts heißen. Er hat auf jeden Fall aber eine echte Aufgabe vor sich. Hat aber natürlich das Vergnügen, jetzt einen Bundesliga-Kader zusammenstellen zu dürfen. Für welchen Trainer, Robi, stellt er diesen denn zusammen?
Ja, ich sag mal so, die Quellen, die Medien und auch die Gerüchte verdichten sich, dass Bo Svensson der Top-Kandidat ist. Das war ehrlicherweise auch schon so, bevor Horst Held überhaupt ins Gespräch kam. Ich finde das eine spannende und eine gute Personalie, die ich mir grundsätzlich für Union sehr gut vorstellen kann. Und trotz der Tatsache, dass der Unioner Fußball, jetzt klammern wir die letzte Saison mal aus, weitestgehend sehr erfolgreich war, schön anzusehen war er häufig nicht. Jetzt muss man mal gucken, wie der Fußball, den Bo Svensson so gespielt hat, den wir so aus Mainz kennen, mit dem zusammenpasst, was so hier in Köpenick gespielt wird. Da bin ich sehr gespannt. Rein als Typ fand ich ihn in Mainz immer super und fand es schade dann für ihn persönlich, dass es eben hinten raus nicht mehr erfolgreich war. Und viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Ich ehrlicherweise auch noch nicht. Also habe jetzt auch noch nichts anderes gehört. Aber wenn sich so ein Name dann schon so in den Medien hält, dann entweder, weil der Berater ihn dort platziert hat oder weil wirklich was dran ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit Marco Grote weitermachen, auch wenn das aus meiner Sicht zumindest mal eine diskussionswürdige Option ist oder wäre. Das hat jetzt irgendwie zumindest für das letzte Spiel auch gematcht und kommunikativ war das auch sehr angenehm, was Mannschaft und Trainer da zusammen auf den Platz gebracht haben. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ein neuer Cheftrainer kommen wird. Wenn der Bo Svensson heißt, würde es bei mir zumindest im ersten Eindruck echt matchen.
Und wo es richtig matcht, ohne jeglichen Zweifel, ist zwischen Christopher Trimmel und Union Berlin. Er war derjenige, der noch vorm Anstoß des Relegationsspiels seinen Vertrag nochmal verlängert hat. Hat 10 Jahre schon für die Unioner auf dem Buckel, also kennt wirklich alle Phasen dieses Vereins der letzten Dekade. Das ist ein absolutes Brett und war natürlich ein tolles Zeichen. Und so wie der Transfer von Christopher Trimmel dann durch ist, sind auch wirklich, uns erreichen jetzt quasi stündlich, minütlich irgendwelche Transfers, die den Fußball-Osten betreffen. Wir werden das jetzt in der Folge ganz bewusst ein bisschen ausklammern, weil wir uns da in der kommenden Woche einfach nochmal ganz explizit dazu widmen wollen und noch einmal nochmal quer durch den Fußball-Osten gehen, gucken, wer ist jetzt schon gegangen, wer ist kommuniziert für die kommende Saison und wo gehen die Spekulationen hin. Das würden wir nächste Woche machen, Basti, richtig?
Genau so machen wir es und jetzt machen wir den Sprung in Liga 2, haben dort aktuell noch 2023/24 haben wir noch zwei Zweitligisten. Über den einen werden wir gleich sprechen müssen, der es bald nicht mehr sein wird. Und über Magdeburg würde ich es ehrlicherweise kurz halten wollen. Robi, da ist nicht mehr viel passiert. Spielerabgänge, Zugänge machen wir nächste Woche. Das Einzige, was mir einfällt, wenn ich aufs letzte Spiel von Magdeburg gucke, ist es der Gegner Fortuna Düsseldorf. Und da wollte ich mal kurz mich beschweren über das anstehende Fußballprogramm, weil die beiden Relegationsspiele, also Düsseldorf gegen Bochum und viel schlimmer, Wiesbaden gegen Regensburg. Also da kannst du dir genau 3 Minuten von angucken. Und das sind die 3 Minuten von Herbert Grönemeyer.
Und das werde ich tun, und zwar im Stadion. Selbstverständlich, das kann ich mir nicht nehmen lassen. Aber was die Attraktivität des Ganzen angeht, finde ich, haben wir noch einen großen Unterschied. Du hast zumindest bei Bochum gegen Düsseldorf so ein NRW-Duell. Ich habe da ganz klare Präferenzen. Oder um es mit Herbert Grönemeyer zu sagen, wer wohnt schon in Düsseldorf? Aber um dich nochmal zu zitieren von der letzten Woche, wenn die Relegation ja in Regensburg gegen Wien Wiesbaden ist, dann lasse ich nicht nur den Fernseher aus, dann ziehe ich sogar den Stecker. daran musste ich ein paar Mal denken und ich fühle es echt, das ist echt, da haben sich wirklich zwei Truppen gefunden, die wirklich auf der letzten Rille laufen. Ja, Wiesbaden hat das letzte Spiel im März gewonnen, Regensburg zumindest gefühlt das letzte im März gewonnen. Also das ist so ein bisschen wie Dynamo gegen Lautern damals, wirklich Not gegen Elend. Nur, dass es diesmal auch noch zwei Vereine sind, mit denen ich verdammt wenig anfangen kann.
Ja, also ich gehe schon mal zum Stecker, weil ich muss dir ehrlich sagen, es interessiert mich nicht mal, wie die dann gespielt haben.
Ich werde es dir sagen, ich schreib's dir, ich mache den Live-Ticker.
Gut, ja, ja, gut, werde ich dich mal auf stumm stellen. Und Robi, auf stumm gestellt hat irgendwie auch Hansa Rostock, denn der Abstieg ist nun besiegelt. Leider dann auch noch mit unschönen Bildern nach einer Heimniederlage gegen den SC Paderborn. Pauli hätte geliefert, sodass Wiesbaden abgestiegen wäre, wenn Hansa gewonnen hätte. Hansa hat geführt, aber es war irgendwie ja der schleichende Prozess, den wir hier über Wochen auch begleitet haben, der ja hat dann am Ende zu einer logischen Konsequenz geführt. Hansa Rostock ist abgestiegen.
Ja, ganz bitterer Sonntag an der Ostsee, muss man einfach so sagen, zumal du es wirklich auf dem Silbertablett hattest. Aber man muss das ein bisschen sortieren. Das Spiel war wieder mal offensiv ein Offenbarungseid. Ja, du kriegst dann sogar das Ding geschenkt. Durch einen krassen Torwartfehler gehst du 1-0 in Führung. Wiesbaden hat geführt, du hast es gesagt, St. Pauli hat sich aber zusammengerissen und wollte offensichtlich als Meister diese Saison ziehen. Führt dann kurz vor Schluss. Du hast im Prinzip alle Trümpfe in der Hand. Boah, und dann tut's natürlich schon brutal weh, wenn sich ausgerechnet Markus Kolke in die Riege der Torwartfehler am vergangenen Wochenende nahtlos einreiht. Das war echt bitter und ich möchte da auch nicht in seiner Haut stecken. Lange Rede, kurzer Sinn. Das 1-1 gefressen und ja, dann war natürlich alles oder nix. Und in dem Moment, als das 2-1 für Paderborn fällt, war es im Prinzip besiegelt und unglücklicherweise sind dann auch wieder einige Sicherungen durchgebrannt bei einigen Kollegen, die das Ostseestadion besucht haben. Ich möchte sie jetzt gar nicht unbedingt Fans nennen, weil es ist einfach absoluter Schwachsinn. Diese Reaktion, oh, wir müssen jetzt hier mal zeigen, dass wir enttäuscht sind und wir bringen jetzt nochmal alle pyrotechnischen Erzeugnisse, die wir mitgebracht haben und befördern die aufs Feld, braucht kein Mensch. Ihr gibt's nicht nur in Rostock, war damals in Dresden genauso und genauso sinnfrei, aber war dann abschließend natürlich nochmal ein Bild, was du überhaupt nicht zeichnen möchtest als Verein und was Hansa Rostock als Verein auch überhaupt nicht verdient hat, wenn du dir mal anguckst, was die mobilisiert haben im Vorfeld dieses Spiels und wie die Region auch krass dahinter steckt und jetzt eben auch leidet. Das tut schon sehr weh. Aber ja, Hansa spielt nächstes Jahr wieder dritte Liga. Das macht die dritte Liga ohne Frage deutlich attraktiver. Und Hansa hat auch bereits reagiert und zwar auf ja, sehr, sehr wichtigen Ämtern.
Ja, auf fast allen Ämtern hat Hansa im letzten halben Jahr irgendwie reagiert. Mersat Selimbegovic folgte auf Alois Schwarz. Jetzt folgte Amir Shabuzadeh auf Christian Walter, also der Kaderplaner und Sportdirektor vom VfL Osnabrück. Auch abgestiegen aus der zweiten Liga übrigens. Also der folgt jetzt auf Christian Walter und auch Vorstandsvorsitzender Robert Marien, der sich gerade auch eine Auszeit gönnt. Der wurde jetzt quasi entlassen und auch unser Niki Tucker-Gast Kevin Meinhardt als Kaderplaner. Also ein Rundumschlag. Ich bin sehr überrascht, vor allem, dass Robert Marien gehen muss, dass dann Kevin Meinhardt irgendwie leider mal in der Mitte irgendwo mit drin hängt bei so einem Kahlschlag. Das ja kann man irgendwo noch, wenn man Strukturen so aufbaut, dann neu aufbauen will, verstehen, unabhängig von der Person. Aber das Robert Marien-Ding hat mich schon überrascht, weil ich das Empfinden hatte, dass er dort schon was bewegt hat. Du auch?
Ich bin großer Fan. Man muss immer sagen, aus der Ferne und von außen betrachtet, aber ich bin großer Fan von Robert Marien. Ich fand den einen der smartesten Leute im Umfeld von Hansa Rostock lange Zeit und bin fast ein bisschen dabei zu sagen, ich glaube, den Schritt werden sie noch bereuen. Also das wird sich zeigen. Ein Amt, Basti, ist Stand Mittwochabend aber noch nicht berührt oder nicht wieder berührt und das ist das des Cheftrainers. Man hat gesagt, man wird sich dazu auch zeitnah äußern. Das heißt, wenn ihr die Folge jetzt am Freitag, am Samstag oder am Wochenende hört, ist die Entscheidung vielleicht schon gefallen. Stand jetzt gibt es aber keine klare Aussage zu Mersad Selimbegovic, ohne ihm was Böses zu wollen. Aber wenn du Tabula Rasa machst, wenn du Kahlschlag machst, musst du, glaube ich, auch auf der Trainerbank ein neues Gesicht haben, wäre meine These.
Ja, für mich schon überraschend, dass jetzt die große Kelle da geschwungen wird und Mersad Selimbegovic aktuell davon noch nicht betroffen war. Wenn ihr treue Nikitaka-Hörer seid, dann wisst ihr, wir sind eigentlich keine Fans von Trainerwechseln. Aber ja, auch bei einem Punkteschnitt von 0,82 nach 17 Spielen spricht jetzt nicht so viel für einen Verbleib von Mersad Selimbegovic. Und ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl in mir, dass jetzt so die Chemie zwischen Selimbegovic und Hansa-Fans so oder diesem Verein Hansa Rostock gekommen ist. Belehrt mich gern eines Besseren.
Wo man bereits reagiert hat auf der Trainerposition und dazu muss man sagen, erneut auf der Trainerposition reagiert hat, ist beim Halleschen FC. Wir haben schon dazu gesprochen, sprechen auch tatsächlich am Rande kurz mit Marvin Stefaniak über den HFC. Der HFC, wie ihr wisst, muss leider den schweren Gang in die Regionalliga Nordost antreten und dort hat man jetzt reagiert und sich entschlossen, nicht mit Stefan Reisinger weiterzumachen. Ist jetzt für mich auch keine wahnsinnig überraschende Personalie und du hast es auch schon mal gesagt, ist jetzt nicht so, dass der Trainerwechsel von Ristić auf Reisinger den erhofften Erfolg gebracht hatte, deswegen würde ich sagen, Haken dran an das sehr, sehr kurze Kapitel Stefan Reisinger beim Halleschen Fußballclub und volle Fahrt voraus in Richtung einer ja möglichst souveränen Regionalligasaison. Aber wenn wir über Abschiede sprechen aus einer Liga und ich habe gerade darüber referiert, wie beschissen ich das abschließende Bild von Hansa und den Anhängern fand, deutlich besser hat es da echt der HFC gemacht. Das muss man ganz klar und deutlich so sagen. Ein beschissenes, sang- und klangloses 1:1 gegen die zweite Mannschaft von Dortmund. Und da sind 8.000 Zuschauer da, die die Mannschaft nochmal abfeiern. Das fand ich stark.
Starkes Zeichen lässt hoffen für die Regionalliga, aber ich glaube auch, und wir sprechen nicht umsonst über die Champions League des Ostens, dass der HFC, ich weiß gar nicht, ob sie schon wissen, wie stark diese Regionalliga eigentlich ist und wie schwer es sein wird, diese dann auch wieder durch die Vordertür zu verlassen. Aber wir wünschen auf jeden Fall dafür viel Erfolg. Ja, und gute Besserungswünsche gehen besonders an Jonas Niedfeld raus. Schwere Verletzung für den Nieter, ehemals auch schon bei Nikitaka gewesen. Ich glaube, Kreuzbandriss. Im letzten Heimspiel super bitter, weil es wäre natürlich so eine Identifikationsfigur gewesen, dann auch für die Regionalliga. So ähnlich irgendwie kommt mir gleich in Sinn wie Davy Frick mit Zwickau, der runtergeht. Ja, super schade. Gute Besserung von dieser Stelle.
Wir haben Kontakt zu ihm aufgenommen, gute Besserung gewünscht direkt nach dem Abpfiff und er hat sich optimistisch gezeigt, wird alles wieder. Also noch hat er den Spirit und den brauchst du auch für so eine Verletzung. Also einfach ein richtig guter Typ und wie du es richtig gesagt hast, unabhängig von seiner persönlichen Zukunft wäre er auch ein richtig, richtig guter und wichtiger Baustein für die Mannschaft. Wie gesagt, wir gucken nächste Woche ein bisschen auf die Transfers. Da sickert ja auch durchaus durch, dass beim HFC der ein oder andere Leistungsträger auch trotz Regionalliga-Abstiegs bleiben will.
Genau. Und wenn wir in der dritten Liga nicht über Spielertransfers sprechen wollen, sondern das auf nächste Woche vertagt haben, dann müssen wir über ja Verantwortliche sprechen. Und ich sehe in deinen Augen, du bist ein wenig glücklicher als in den letzten Wochen, weil Dynamo Dresden hat sowohl einen Geschäftsführersport als auch einen Cheftrainer verpflichtet. Wie groß war die Sehnsucht nach diesen Meldungen beim Dynamo-Fan Robert Hofmann?
Die Meldungen per se sind erstmal eine ganz solide Basis. Glückliche Augen siehst du dann hier, wenn beide Protagonisten neben ihrer eigentlichen Funktion das Ganze auch in Erfolg umgemünzt haben. Das ist erstmal Fakt, ja. Ich kann nur dazu sagen, und dazu haben wir ja schon in der Folge noch vor Kevin Albrecht haben wir dazu gesprochen, dass Thomas Stamm auf der Trainerposition die vermeintlich beste Option sein wird. So kam es dann. Ich glaube, am Sonntagabend, Pfingstsonntag, hat Dynamo dann offiziell kommuniziert. Das halte ich für eine sehr gute Option, gerade auch mit der Perspektive Nachwuchs, gerade auch mit dem starken Nachwuchs, den die SGD seit Jahren hat, finde ich eine gute Sache. Da freue ich mich drüber. So, und dann ist auch die zweite entscheidende Personalie kommuniziert worden. Und dem Ganzen ist aber erstmal wieder was vorausgesetzt worden, wo ich wirklich alle Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe. Donnerstagabend, Aufsichtsratssitzung in Dresden, 3 finale Kandidaten für die Sportchefposition. Und ich glaube sogar noch während der beschissenen Sitzung steht's im Kicker, wer die 3 Kandidaten sind. Und dann noch die Krönung, dass keiner der 3 Kandidaten vollends überzeugen konnte. Und da habe ich dann echt wieder kurz den Glauben verloren. Wie dilettantisch kannst du eigentlich als Fußballverein 2024 sein oder ganz offen gesprochen als Aufsichtsrat sein? Weil da ist ja Maulwurf noch massiv untertrieben. Also das hat mich unfassbar angepisst. Aber jetzt drehen wir es wieder ins Positive. Offensichtlich ist dann doch einer von den dreien geworden, und zwar Thomas Brendel wird neuer Geschäftsführer Sport, ehemals FSV Frankfurt. Und das, ehrlicherweise, das war's auch schon mit meiner Expertise, was ich über Thomas Brendel sagen kann. Das wird vielleicht auch vielen so gehen. Ich habe zu dir auch gesagt, ich hätte von den drei Favoriten hätte ich einen anderen gehabt, und es wären ganz viele da draußen so sagen, einfach auf Basis der Kenntnis. Aber was ich gerade für Oliver Runert gesagt habe, was wir auch für Ottmar Schork in Magdeburg sagen können, gilt natürlich auch in Dresden. Der hat jetzt keinen Stallgeruch, ist kein Sachse, kein Ossi, kein Nix. Vielleicht ist es auch mal ganz gut so.
Ja, Robi, da möchte ich dir zustimmen, weil es ist vielleicht nicht die naheliegendste Lösung. Die wäre vermutlich in den meisten Fußballvereinen Sören Gonter gewesen, weil er halt ehemaliger Spieler bei der SGD war. Marco Pezzaioli war der dritte Kandidat, über den berichtet worden ist. Ja, Thomas Brendel, du, wir geben ihm auf jeden Fall eine Chance. Wir sind sehr gespannt, hat beim FSV Frankfurt zuletzt gute Arbeit gemacht, war, glaube ich, auch zwischendurch mal Cheftrainer, kann offensichtlich Strukturen aufbauen. Und so steht es auch in den Pressemitteilungen, dass sie die gesamte Struktur im sportlichen Bereich dann auch gemeinsam mit Thomas Stamm, ja, angepackt werden soll. Und ich glaube, es kann so ein bisschen Aufbruchsstimmung mit den beiden entstehen. Und wir vertrauen mal dem Aufsichtsrat, denn wenn sie sich, und sie haben sicherlich einige mehr als diese drei Bewerbungen erhalten, wenn sie sich dann für Thomas Brendel entschieden haben, dann wird das nicht ohne Grund der Fall sein.
Ja, fällt mir natürlich nach allem, was wir in den letzten Wochen rund um den Aufsichtsrat gesehen haben, kann ich nachvollziehen und spreche da, glaube ich, für viele Dynamo Dresden-Fans, weil man sagen, dem Aufsichtsrat zu vertrauen, es fällt aktuell vielleicht etwas schwer. Nichtsdestotrotz, ich habe es eben gesagt, versucht es vielleicht ein bisschen in die positive Richtung zu drehen. Lasst uns dem Mann eine Chance geben. Und frei, wie es die Fans jede Woche singen, dritte Liga tut schon weh, scheißegal, OSGD. Geht sowieso nicht anders, außer jetzt nach vorne zu gucken. Es ist gut, wieder alle Positionen besetzt zu haben, noch vor dem offiziellen Saisonende. Und dann gucken wir mal, was mit der SGD im kommenden Jahr möglich ist und vor allem, was jetzt am kommenden Samstag im Sachsen-Pokalfinale gegen Erzgebirge Aue möglich ist. Und Basti, wenn wir bei Erzgebirge Aue sind, würde ich sagen, bietet sich doch total an, da mit jemandem zu sprechen, der unfassbar nah dran ist.
Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen.
Der gebürtige Sachse war einst der teuerste Abgang bei Dynamo Dresden. Danach warfen ihn in Wolfsburg, Nürnberg und Fürth immer wieder Verletzungen zurück. Im Erzgebirge fand der Freistoßspezialist aber wieder zu alter Stärke zurück und ist eine feste Größe im Schacht. Was ihn am Samstag in Dresden erwartet, was der bald zweifache Familienvater mit seiner Zukunft plant und warum er so gerne im Kraftraum ist, erzählt er uns heute bei Niki Tacker. Herzlich willkommen, Marvin Stefaniak.
Hi.
Marv, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und vor allen Dingen schön, dass du auch in der ganz besonderen Woche Zeit für uns gefunden hast. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ja, du hast 35 Spiele in den Beinen. Ihr seid schon für den DFB-Pokal qualifiziert. Wie viel Spannung ist noch da fürs Sachsen-Pokalfinale am Samstag in Dresden?
Ja, erstmal kein Problem, dass ich mir Zeit genommen habe. Also sehr gerne. Ist ja nicht allzu oft, dass eine Prominenz mich anfragt und dort unbedingt meine Wörter hören möchte. Aber ja, 35 Spiele, natürlich merkt man die ein bisschen. Man merkt auch, dass Saisonende naht. Es ist halt schon so, dass der Körper dann auch ein paar Signale sendet und dass man auch dort langsam zur Ruhe kommen möchte und auch letztendlich in den Urlaub gehen möchte. Aber ich glaube, dass man auf dieses Spiel extrem heiß sein kann. Ich glaube, wer dort nicht automatisch hinfährt und Bock drauf hat, den ist, glaube ich, selbst nicht zu helfen.
Marv, ist es für dich dennoch ein besonderes Spiel aufgrund der Vergangenheit? Spielt das eine Rolle in der Vorbereitung oder sagst du, ey, ich habe Bock, den Pokal zu holen und einfach Bock zu kicken nochmal?
Natürlich, mit der Vergangenheit ist es so schon im Hinterkopf immer, was passiert, wie passiert's und, ne? Aber ich glaube, durch meine 10, 11 Jahre Profifußball weiß ich jetzt mittlerweile, wie ich mich da verhalten muss, soll. Ich nehme es an, ich habe es auch schon mal gesagt, ich finde es mittlerweile echt anspornend, wenn jemand mich auspfeift und keinen Bock auf mich hat. Das macht mich umso heißer und ich habe unfassbar viel Lust auf dieses Spiel und das ist einfach was, was ich gerne annehme und worauf ich enorm Lust habe, dort in meine Heimat zurückzukehren.
Ja, und nach dem Sachsen-Pokalfinale ist dann wirklich aber auch für euch endlich mal verdiente Sommerpause. Du kriegst es wahrscheinlich aus deiner Fußballblase von ehemaligen Mitspielern auch schon mit. Irgendwie die Hälfte ist gefühlt schon wieder auf Mallorca. Habt ihr für nach dem Sachsen-Pokalfinale als Mannschaft irgendwas geplant?
Ja, Malle ist natürlich immer so ein Ding, ne? Macht auch enorm Bock, was unfassbar viel Spaß macht, mit den Jungs dort auszuklinken, einfach die Saison abzuschließen. Letztes Jahr war es umso schöner, weil wir dort wichtige Punkte noch geholt haben zum Schluss, wo wir einfach, glaube, durchatmen konnten, dass dort nicht irgendwie, dass wir uns dort selbst, sag ich mal, auf gut Deutsch in die Scheiße geritten haben. Aber letztendlich jetzt nach so einer Saison kann man, glaube ich, schon auch stolz darauf sein, was wir für eine Saison gespielt haben. Jetzt kommt aber das große Aber. Ich darf leider nicht mit, weil meine Frau ja hochschwanger ist und dort muss ich Familienpapa sein und eine klare Birne haben, sag ich mal.
Da wird sie dich sehr gebrauchen können und dankbar für sein. Zurück ins Erzgebirge. Ihr habt jetzt gegen Mannheim das sage und schreibe 13. Heimspiel der Saison gewonnen. Seid damit auch besser als die beiden heimstarken Aufsteiger. Aber wir sagen immer, gut, bei Schnee und Regen ist im Erzgebirge sowieso für die anderen nichts zu holen. Aber mittlerweile gewinnt ihr auch bei normalem Wetter die Heimspiele. Was ist das Geheimnis?
Boah, ich glaube, wir haben in so guten Rausch gespielt, dass man wirklich hier eine Heimstärke entwickelt hat, dass einfach das enorm viel Bock macht, einfach vor unseren Heimzuschauern zu spielen, die uns nach vorne peitschen, die dort uns unterstützen, dass wir Spiel für Spiel alles abrufen können. Die Heimstärke ist natürlich für uns top, für die Fans hier top. Und begründen kann ich es nicht richtig. Wir hatten zwar viele Aussetzer auswärts, wo wir auch viele wichtige Momente hatten, wo wir die Punkte nicht geholt haben, wo wir auch, glaube ich, hier zu Hause zwei Spiele liegen lassen haben, gegen Ferl und gegen Ulm, wo wir spät einen Ausgleich bekommen haben. Ich glaube, wären das nochmal diese Spiele gewesen, mit noch mehr Überzeugung, da alles rauszuholen, würde ich mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wir hätten auch aufsteigen können. Und das ist das letztendlich, was wir am Ende des Tages uns anmalen müssen und sagen müssen, warum hat's dann halt letztendlich nicht für mehr gereicht.
Das heißt aber so ein bisschen, ich höre bei dir durch, gerade bei dir, du bist ja auch ein ehrgeiziger Spieler, ist aktuell, ärgerst du dich noch ein bisschen mehr über das, was ihr habt liegen lassen, weil man könnte ja im Umkehrschluss auch sagen, ey, ihr seid Sechster geworden, letztes Jahr war es 14. Ja, das ist eine signifikante Steigerung, ihr habt nie Stress mit hinten gehabt, aber ich höre da durch, dass du sagst, wie viele andere auch, ey, dieses Jahr so einfach wär's eigentlich nicht mehr geworden so schnell.
Ja, ich habe gerade schon gesagt, wir haben eine geile Saison gespielt. Wir können stolz darauf sein, dass wir Sechster geworden sind. Letztendlich ist es aber trotzdem umso bitterer, wenn man halt die Spiele sieht, die wir liegen lassen haben. Ne? Ich glaube, wir haben in Summe, 12 Punkte oder noch mehr liegen lassen, wo wir einfach diese Punkte hätten einfahren können, was uns gefehlt hat jetzt letztendlich. Also eine Mannschaft steht ja auch zurecht dort oben, ne? Mit Ulm, Münster, Regensburg, weil sonst wären sie ja nicht aufgestiegen oder Relegationsplatz, wenn sie dort die Mannschaft nicht intakt gewesen wäre. Aber ich glaube, so eine Saison wie dieses Jahr, wo man wirklich gesehen hat, dass viele Mannschaften sich gegenseitig Punkte weggenommen haben, wo, glaube ich, nicht deutlich und dominant ein Aufsteiger war, wo es wirklich echt spannend war über die Saison hinaus, ist es natürlich bitter. Ich hader jetzt nicht mit der Mannschaft oder mit mir selbst, dass wir jetzt das nicht geschafft haben. Aber wenn man trotzdem in den Spiegel guckt und sagt, dann ja, wäre schon trotzdem mehr drin gewesen, sag ich mal. Ne? Also man muss ja trotzdem zu sich ehrlich dann selber sein und sagen dann, ey, da wäre schon noch mehr drin gewesen.
Was ist denn dann euer Ziel für die kommende Saison und vielleicht auch für dich persönlich?
Ja, wenn ich alles zusammenfasse, letztes Jahr hatten wir eine miese Saison, wo wir einfach durchatmen konnten, dass wir es geschafft haben. Und dieses Jahr würde ich sagen, dass das schon letztendlich eine durchschnittliche, gute, sehr gute Leistung war, wo ich einfach hoffe, dass dieses Grundgerüst von der Mannschaft bestehen bleibt, wo man einfach dann auch letztendlich darauf aufbaut, dass dann noch ein paar Jungs dazukommen, dass man dann wieder den nächsten Schritt geht und sich weiterentwickelt. Und ich habe da vollstes Vertrauen in Matze Heidrich, der dort auch einen Plan hat und auch alles dafür tut, dass genau dieser Plan dort dann vollendet wird, dass dann neue Jungs kommen, die da genau das auch wollen und auch darauf Bock haben, dort oben mitzuspielen wieder. Deswegen kann ich jetzt nur in die Zukunft blicken und sagen, aktuell, ich hoffe, dass es mindestens genauso eine gute Saison wird wie dieses Jahr.
Klar, also Fünfter. Nein, wir haben, glaube ich, die Botschaft verstanden und ich kann auch total nachvollziehen, dass du zum jetzigen Zeitpunkt hier nicht rausposaunst. Ja klar, Erzgebirge aussteigt nächstes Jahr auf, das wollen wir auch gar nicht hören. Aber wenn man auf Erzgebirge Aue guckt von draußen, und vielleicht ging es dir, bevor du da warst, genauso. Und wir haben Martin Mennel, der hier war, die gleiche Frage stellt. Du guckst da drauf, sagst 20.000 Einwohner, jetzt nicht gerade von der Sonne geküsst und wirtschaftlich sicherlich nicht die stärkste Region Deutschlands. Mhm. Wie zur Hölle schafft es Erzgebirge Aue immer wieder, diesen professionellen Fußball auf diesem Niveau zu etablieren? Und es ist jetzt egal, ob in Anführungsstrichen nur dritte Liga oder wie in der Vergangenheit lange zweite Liga. Ich frage mich das ernsthaft.
Ja, ich sage mal, hier ist auch viel familiär, ne? Du wirst auch viel in Ruhe gelassen. Du kannst hier in Ruhe arbeiten. Du kannst Tag für Tag alles raushauen auf dem Trainingsplatz, wo du wirklich konstant deine Arbeit abrufen kannst und deine Leistung abrufen kannst. Und ich denke, so ein gutes, gesundes Verhältnis zwischen Fans, Spielern, auch was du gerade gesagt hast mit den, ja, gerade nicht von der Sonne geküsst. Ich glaube, das ist so ein Ding, was viele auch nicht wissen. Natürlich ist es jetzt kein Berlin, Dresden, Nürnberg oder was weiß ich. Aber ich denke trotzdem, dass man hier, wenn man Familie hat, wie ich es habe, kann man wirklich ruhig und entspannt leben. Das ist ein entspannter Ort, wo du einfach wirklich dich voll und ganz auf den Fußball konzentrieren kannst. Und ich glaube, das ist dieses Geheimrezept, wo wirklich jeder das lebt, die Fans, der Verein, die Spieler. Du musst halt wirklich dann die Spieler auch haben und finden, die darauf Bock haben, die einfach sich auch hier ein Stück weit identifizieren mit dem Verein und letztendlich dann auch die hübschen Ecken hier im Erzgebirge dann auch kennenlernt und einfach auch wertschätzt, was man eigentlich hat. Bestes Beispiel, im Kurpark gehe ich gerne auch mit meinen Kindern und meiner Frau spazieren, wo man einfach seine Ruhe hat, wo man einfach bei sich sein kann, bei sich selber über sich nachdenken kann, mit der Familie die Zeit genießen kann. Und das sind alles so Dinge, ich glaube, in Summe, wo du einfach dieses Gesamtpaket hast, was jetzt vielleicht, wie ich es gerade gesagt habe, die Großstädte mit Shoppen und was weiß ich. Ich bin ein Typ, ich brauche das nicht. Ich bin ein Typ, ich brauche meine Familie und was anderes ist mir eigentlich egal.
Ein Typ, der das vielleicht braucht, ist Marco Schikora. Den haben wir hier ganz gut gesehen, die Saison über. Konntest du den denn eigentlich vom Verbleib in Aue überzeugen?
Ja, Marco ist ein, ich habe das jetzt letzte Woche beim Magenta-Interview, habe ich das auch gesagt, wie ein kleines Liebesgeständnis war das an Marco Schikora. Das ist mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund von mir, der wirklich mir ins Herz gewachsen ist und wo ich einfach hoffe, dass er die richtige Entscheidung trifft für sich. Man kann es verstehen, dass er lange wartet, weil er ist ja auch noch nicht so lange in dem Geschäft, dass er seine Zeit auskosten konnte, sage ich mal. Und nach die gute Saison, konstante Saison, die er gespielt hat, kann ich das auch voll nachvollziehen, wenn er den nächsten Schritt sich wagt oder versucht, dort irgendwo neu zu etablieren. Natürlich gebe ich alles, weil Marco ist für mich ein Spieler auf der Sechs im Defensivverhalten, ein Spieler, der alles für die Mannschaft da lässt und alles gibt. Und deswegen würde ich mich schon über einen Verbleib freuen, aber ich kann es ihm auch nicht verübeln, wenn es anders kommt.
Wir haben eben schon so ein bisschen nach vorne geguckt. Ja, jetzt dritte Liga wird nächstes Jahr garantiert auch wieder ein richtiges Brett mit Hansa und Energie Cottbus sind jetzt auch gleich wieder zwei Kontrahenten aus dem Fußball-Osten mit euch in einer Liga. Wir nehmen das Sachsen-Derby, das wir gesprochen haben, jetzt als Highlight-Spiel mal raus. Einer von unseren Hörern, der Jimmy, will wissen, was deine Top-3-Spiele für die kommende Saison sind.
Boah, natürlich bitter für den Osten, ne, dass diese Vereine, beziehungsweise Hansa Rostock abgestiegen ist. Ne, das ist natürlich nicht so geil für den Verein und für Cottbus ist es geil, dass sie hochgekommen sind. Ich denke schon, dass halt die Ostderbys der Kracher werden. Ne? Also darauf habe ich enormen Bock. Umso geiler ist es, dass es halt noch mehr zu berichten gibt im Osten. Und ja, ich denke schon, dass es Cottbus wird, Rostock wird und Dynamo Dresden wird. Zum Beispiel Halle, ne, ist auch bitter, dass sie runtergegangen sind. Also ich hätte es denen sehr gewünscht, weil Halle ist halt auch ein Club, wo man einfach gerne spielt. Ich finde halt diese Ostderbys geil und ich gönne es auch dem Osten vor allem, dass sie eigentlich dort erfolgreiche Phasen oder Zeiten haben. Und deswegen wollte ich das einfach mal mit erwähnen, dass es mir auch schon ein bisschen leid tut letztendlich gegenüber Halle.
Geht uns auch so. Ist echt super bitter. Vor allen Dingen, du kennst ja auch dann über den Podcast jetzt und auch generell, was die sowieso den einen oder anderen, die eine oder andere handelnde Person da.
Ja.
Und ja, zum Abstieg wünschst du keinem, vor allen Dingen nicht nach 12 Jahren oder nach 11 Jahren dann dritter Liga.
Definitiv.
Ja, also wird spannende Ostderbys geben in der dritten Liga und ich habe jetzt mitgenommen, das Auswärtsspiel bei der zweiten vom VfB Stuttgart wird jetzt wahrscheinlich nicht die Massen hinterm Ofen vorlocken. Ich habe gesehen, Marv, du bist in Hoyerswerda geboren und hast auch dort mit dem Kicken begonnen. Wenn man sich jetzt mit Erzgebirge Aue beschäftigt, die gleiche Vita also wie Matze Heidrich. Hat er deswegen als beinahe erste Amtshandlung deinen Vertrag bis 2025 verlängert?
Ja, ist halt die Heuboy-Gang letztendlich, ne? Die dann durch. Nee. Ich sage ehrlich, Matze Heidrich kannte ich davor nicht wirklich, weil ich beschäftige mich nicht so intensiv mit dem Fußball jetzt, dass ich dann jede Persönlichkeit kenne, sage ich mal, oder ältere Spieler von der Vergangenheit und so. Nee, aber ich komme mit Matze super klar. Matze ist ein geiler Typ, der mit dem man ehrlich und offen reden kann, kommunizieren kann. Und ja, in Hoyerswerda, um auf das Thema zurückzukommen, habe ich das erstmal mit 4 Jahren angefangen zu kicken. Da hat meine Mama und mein Papa gedacht, komm, schick mal den mal auf den Kunstrasen, auf den Käfig, mal gucken, was er macht. Und so hat alles begonnen.
Ja, apropos Vertrag. Basti hat es gerade gesagt, wenn wir auf dein aktuelles Arbeitspapier gucken, gehst du theoretisch in die letzte Saison im Erzgebirge. Und jetzt wird es dich total überraschen, was die Frage ist, die uns am allermeisten erreicht hat. Natürlich, Marv, wie lange bleibst du noch im Erzgebirge? Haben ungefähr, weiß ich nicht, x Leute gefragt, in unterschiedlichsten Konstellationen und Varianten.
Boah, du hast das ja schon fast selbst beantwortet. Ich kann ja nur damit rechnen, was vertraglich bei mir vorliegt letztendlich. Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Leider kann ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen oder mehr zu äußern. Natürlich fühle ich mich hier wohl. Natürlich habe ich hier auch wieder zu meiner alten Stärke zurückgefunden, weil ich die Chance bekommen habe. Ich fühle mich hier pudelwohl. Deswegen würde mich freuen, wenn es weitergeht. Aber das liegt leider nicht in meiner Entscheidungskraft.
Basti hat ja einen guten Draht zu Matze Heidrich.
Ich möchte mal kurz auf die Dynamo-Zeit schauen. Du warst ja nämlich 2015, 2016 elementarer Bestandteil der Mannschaft, die es geschafft hat, unter Uwe Neuhaus 2016 in die zweite Liga aufzusteigen. Bis heute wird die Truppe immer angeführt, wenn es irgendwie um ein strahlendes Beispiel der jüngeren Clubvergangenheit geht. Was hat denn in deiner Erinnerung diese Truppe so besonders gemacht?
Ja, wir hatten alle gefühlt den gleichen Charakter, das gleiche Ziel, das gleiche Ansehen, wie wir Fußball spielen wollen. Also das war einfach eine Mannschaft, die direkt intakt war. Wir haben einen Mannschaftsarm gemacht, da war wirklich jeder bis zum Schluss. Ich glaube auch, dass es einfach dieses gesunde Maß zwischen jetzt wird's ernst, jetzt wird's spaßig. Ich glaube, das hat die Mannschaft dort extrem gut verstanden. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben halt alle wirklich von Anfang an das eine Ziel vor Augen gehabt und das hat jeder verfolgt. Und man hat halt wirklich gemerkt, dass es einfach eine Mannschaft war, die gefühlt 10 Jahre schon zusammengespielt hat. Man sieht es ja auch jetzt bei Münster oder bei Ulm oder letztes Jahr bei Elversberg, ne, dass eine Mannschaft, die schon länger zusammenspielt, länger zusammengewachsen ist, dass man das merkt, wie der eine oder der andere tickt. Und das war gefühlt von Tag 1 so bei Dynamo Dresden, als alle Spieler neu waren und neu verpflichtet wurden. Und deswegen würde ich schon sagen, dass das einfach eine Mannschaft war, die einfach brutal intakt war und alle das gleiche Ziel verfolgt hatten.
Marv, und wenn wir in die Gegenwart springen, du hast es eben schon gesagt, du darfst in Anführungsstrichen nicht mit nach Malle, weil du bald wieder Vater wirst. Im Februar wirst du tatsächlich auch schon 30. Zeit vergeht.
Ja.
Wie sehr haben sich deine Prioritäten im Leben auch dadurch verschoben?
Boah. Extrem. Also ich habe das, also da, wo Antonia, meine Kleinste aktuell, zur Welt kam, wurde es dann immer extremer, was Familie eigentlich bedeutet. Und wo du als Fußballer dann auch anderen Wert auf die Dinge legst, was in deinem Leben halt immer passiert. Man geht ja auch mehrere Etappen durch. Und das ist sowas, wo ich wirklich sage, dass meine Frau und meine Kinder für mich alles sind und ich auch alles für die machen würde. Und das wurde halt über die Jahre intensiver oder immer intensiver. Und vor allen Dingen auch mit dem Tod meiner Mama letztes Jahr war das auch noch extremer, wo dann eigentlich noch ein bewusster wurde, was eigentlich Gesundheit, Familie bedeutet, was eigentlich das ausmacht, was alles dahinter passiert. So habe ich mittlerweile auch die Einstellung, sage ich wieder auf gut Deutsch, ist mir eigentlich scheißegal. Meine Familie ist das A und O. Und das, glaube, weiß mittlerweile jeder da draußen und versuche ich auch so zu symbolisieren, weil ich bin froh, dass ich jeden Tag gesund aufwache und meine Familie gesund aufwacht und das, was andere über dich denken oder andere über dich sagen oder fühlen, kann man ja weit ausleben, ne, so eine Sache, das sollte, glaube ich, jeder da draußen kapieren, dass das ein egal sein kann und, wie sagt man, immer den Buckel runterrutschen kann.
Ja, hat dich sicherlich als Profi dann auch nochmal gestärkt, ne? Weil du eben, du hast ja schon gesagt, ne, wie geht man mit Kritik um, wie geht man mit Pfiffen um, und ich glaube, wenn man die ganze Sache immer in den Kontext einordnet und so einen Schicksalsschlag erleidet, wie du ihn dann erlitten hast Anfang der Saison, ich glaube, das hilft dann zumindest brutal, um die Dinge einordnen zu können, um zu sagen, ey, ist mir total wurscht, was ihr hier macht. Ich weiß für mich im Leben, bin bald 30 Jahre alt, habe viel gesehen und viel gemacht. Ich weiß, was wichtig ist.
Ja, definitiv. Also Habe ich ja gerade schon erwähnt. Du weißt halt, was dann dein Leben lang da ist und was dein Leben lang nicht mehr da ist. So. Und letztendlich ist es halt leider so, ich sage ich auch vielen jungen Spielern, die auch vielleicht dort noch nicht so weit sind. Leider ist es halt immer die negative Erfahrung, die man macht, was du positiv dann umwandeln kannst. Ne? Man hat nie ein positives Ereignis, wo du danach sagst, boah, geil, daraus kann ich Lehre ziehen. Weil das Positive letztendlich ist so, dass du das aufnimmst, ein geiles Gefühl hast, aber nicht daraus lernst. Und ich denke, dass leider viele Ereignisse durch Negativität dann zustande kommen, wo du daraus lernen kannst, sei es Verletzungen, sei es familiär, sei es viele andere Dinge, ne? Kann man ja viele aufzählen. Und das ist, was viele im Kopf verstehen müssen, was man halt umwandeln muss und letztendlich seinen eigenen Weg finden muss. Und ich echt froh bin, dass ich auch damals zum Beispiel den Schritt Sportpsychologe gegangen bin und. Das sind ja alles Dinge, was du einfach als Sportler durchmachst und letztendlich auch mit dir selbst ausmachen musst. Und das ist schon was, was viele, glaube ich, noch dazulernen müssen.
Ein sehr beeindruckendes und empathisches Statement. Da müsste man eigentlich direkt einen Schlussstrich drunter ziehen. Also hat mir schon Gänsehaut bereitet, das mal zu hören. Und da ging es nicht um Fußball. Also vielen, vielen Dank da auch für deine Offenheit. Thema Offenheit, könnte man jetzt eine Brücke bauen zu Tattoos? Ich versuch's aber gar nicht. Ein weiterer Hörer wollte wissen, wie viele Tattoos du inzwischen hast. Und du hast uns im Vorgespräch schon gesagt, keine Ahnung.
Ich könnte mich jetzt ausziehen und dann könnten wir zusammen zählen. Ich weiß es nicht. Also ich würde in Summe sagen, gib mir kurz 5 Sekunden, dann zähle ich mal kurz so grob. Ja, vielleicht 20 aufwärts, mehr. Okay. 20 aufwärts würde ich sagen, vielleicht mehr sogar. Aber um den Zuhörer das auch zu sagen, viele Tattoos von mir sind ja auch mit Ereignissen geschehen. Ne? Es ist ja vieles, was Bedeutung hat. Ich hau mir ja nicht auf die Haut jetzt das. Vielleicht doch. Vielleicht habe ich doch auf die Haut ein bisschen was gehauen, worauf ich Bock habe. Aber viele Dinge haben schon viel, viel zu sagen. Zum Beispiel auf meiner linken Brust habe ich zum Beispiel Lisa und Emily, meine Geschwister. Als meine Eltern sich getrennt haben, ist mein Papa in Dresden geblieben und meine Mama ist damals nach Bayern gezogen und da wollte ich unbedingt meine Geschwister auf meiner Brust verewigen. Dann habe ich zum Beispiel Tsubasa, kenne auch viele, weil ich das früher immer gerne geguckt habe und immer wie Tsubasa sein wollte. Dann habe ich von meiner Tochter Sternzeichen, dass sie Krebs ist. Und für meine Frau habe ich auch hier unten auf mein Handgelenk Michaela stehen. Dann habe ich von meinen Töchtern die Initialien hier stehen. Dann habe ich meine Tochter auf dem rechten Arm. Also es sind viele, wirklich viele Tattoos, zum Beispiel unter den vielleicht jungen Zuhörern. Lilo und Stitch zum Beispiel habe ich auch für meine Tochter drauf gemacht. Ja, mein Lieblingstattoo ist auf der linken Wade zum Beispiel. Eine Lippe mit einer Schlange drauf. Und da, wo die Lippe auf die Schlange beißt und darunter steht Trust No One. Und ja, größtenteils sind schon viele Tattoos, die wirklich eine Bedeutung haben.
Basti, jetzt bin ich gespannt, wann du für deine Tochter dein erstes Tattoo machen lässt. Wird vielleicht noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ja, echt interessant, das mal zu hören. Also sprichst du wirklich mit zwei Leuten. Ich glaube, sie sind echt inzwischen die Minderheit in Deutschland, die tattoofrei sind. Aber du bist, glaube ich, trotzdem nicht derjenige hier im Podcast, der die meisten Tattoos hatte, weil wir hatten ja hier vor 2 Wochen Jan Löhmannsröben.
Ja, ein bisschen
der
mehr.
Der Kollege ist ja komplett vollgetackert. Aber wir haben auch noch, wo wir gerade so schön sprechen, wir haben auch noch eine ganz wichtige Frage erhalten. Und zwar von deinem Mitspieler Linus Rosenlöcher. Der wollte wissen, welche Sorte Magnum magst du am liebsten? Frag ich nicht warum, aber ist vielleicht ein Insider.
Ja, das ist wirklich ein Insider. Wir hatten eine Phase, wo wir uns immer Magnum-Eis gekauft haben. Und gefühlt jeden Abend ein Magnum-Eis gegessen haben. Und da haben wir immer uns so auf blöd gestellt. Und da hat der eine den anderen überrascht und hat gesagt, oh, gucke mal in Gefrierfach, ob wir noch Magnum da haben. Und da lag zufällig immer ein Magnum-Eis drin. Ja, und für Linus die Antwort, ja, Magnum-Mandel ist mein Lieblingseis.
Alles klar, Linus. Falls du das hier hörst, weißt du jetzt endgültig Bescheid.
Was mich noch interessiert hat, also du hast ja bestimmt auch Lust auf die Sommerpause und mal so ein bisschen fußballfreie Zeit. Familienmensch haben wir gerade schon kennengelernt. Aber wie sehr bist du im EM-Fieber oder wie sehr wird sich das packen?
Boah, WM und EM ziehe ich mir eigentlich immer rein. Also finde ich immer interessant. Deutsche Spiele ist ja immer so mit Grillerchen verbunden, mit Familie immer schauen. Also habe ich Bock drauf. Die haben ja jetzt auch die letzten Testspiele echt gut performt, die deutsche Mannschaft. Das alte Gesicht wieder so ein bisschen gezeigt. Also ich bin schon optimistisch und hoffe schon, dass sie dort Deutschland überraschen werden, weil die haben ja jetzt schon eine fiese Phase, ne, da wo wirklich jeder auf die eingeschlagen hat und. Deswegen hoffe ich das sehr, dass die einfach dort das zeigen, was sie auch eigentlich wirklich können. Also hab Bock drauf und freue mich sehr.
Grillerchen ist auf jeden Fall immer eine ideale Gelegenheit, um das mit der EM zu verbinden. Da haben wir, glaube ich, auch alle drei hier in der Runde richtig Bock drauf. Marv, richtig Bock hat auch das Gespräch gemacht. Nochmal vielen Dank, dass du dir in der noch beschäftigten Woche die Zeit genommen hast. Ich kann aus der Vereinsgebundenheit, kann ich dir jetzt nicht viel Erfolg fürs Wochenende wünschen, aber ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für die weitere Zeit.
Dankeschön.
Das definitiv, bleib gesund, bleib verletzungsfrei und hab eine möglichst richtig geil entspannte Sommerpause.
Danke. Also vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Bock gemacht und immer wieder gern. Ich wünsche euch das Gleiche. Alles Gute, bleibt gesund. Und ja, verletzungsfrei weiß ich nicht, ob ihr noch ein bisschen kickt.
Besser nicht.
Ja, ansonsten wirklich alles Gute, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste im Leben.
Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen.
Ja, Robi, das war Marvin Stefaniak und es ist ein Typ. Und ich habe, also ich kann euch da draußen nur sagen, auch im Vor- oder Nachgespräch, nach dem Interview, er ist genau so, wie er dort gesprochen hat bei uns im Podcast. Und das hat mir gerade deswegen besonders viel Freude bereitet.
Ja, und ich habe jetzt richtig Bock auf Grillen und EM.
Gut, sportfrei, macht's gut. Ja, Robi, dann von Marvin Stefaniak, dem Champions-League-Spieler vom FC Erzgebirge Aue in die Champions League des Ostens. Die Regionalliga Nordost hatte ihren finalen Spieltag. Die Entscheidung fiel im Jahn-Sportpark und sie fiel dann doch am Ende so, wie es viele Leute und wir dann auch erwartet haben.
Ja, genau so. Also Energie gewinnt das Heimspiel, muss man ja sagen. Ich glaube, vor so 8.000 bis 10.000 mitgereisten Gästefans relativ souverän gegen Hertha 2. Wobei relativ souverän, warum sage ich das? Weil man muss auch sagen, beim FC Energie hat man in letzter Zeit ja öfter mal den Fußballgott beschrien. Und der hat es auch bei diesem Spiel wieder sehr, sehr gut mit den Cottbusern gemeint. Das ist der einzige Grund, wie ich mir erklären kann, dass man das klare Handspiel in der ersten Halbzeit nicht gesehen hat. Oh, da brauchst du keinen Videobeweis, da musst du einfach nur als Linienrichter direkt daneben stehen. Das war sehr, sehr offensichtlich. Aber so ist es, du brauchst auch Glück, um die Titel am Ende zu ziehen. Sie gewinnst dann souverän 2-0, sind der verdiente Meister der Regionalliga Nordost. Und deswegen war dann eben auch der am Ende 4-1-Sieg vom Greifswalder FC im Parallelspiel gegen Meuselwitz nicht mehr ausreichend. Aber wir sprechen gleich noch ganz kurz über Energie. Wir müssen aber auch unsere Glückwünsche trotzdem in Richtung Greifswald aussprechen, Richtung Fuchser, der hier schon war. Das ist trotzdem eine richtig, richtig starke Saison, auch wenn es am Ende nicht zu dem ganz, ganz großen Wurf gereicht hat.
Ja, und wir hatten ja auch Tom Weiland hier zu Gast. Wir hatten Lars Fuchs zu Gast und es war so ein bisschen das Thema, sie waren dann lange oben und wir haben es ihnen auch echt lange nicht zugetraut. Ich hätte ihnen auch nicht zugetraut, dass sie so lange wirklich oben Bestand sein können. Und am Ende war es, ja, waren es 3 Punkte, war es ein Spiel und der GFC wäre in die dritte Liga aufgestiegen. Also Hut ab für diese Leistung, also allen Beteiligten. Dieser zweite Platz ist ja leider nichts wert am Ende, aber eigentlich kann man den nicht hoch genug anrechnen.
Ja, und der zweite Platz ist es dann am Ende aber auch nur geworden, weil Energie Cottbus hinten raus dann einfach zu stark war und weil Energie Cottbus auch eine unfassbare Mentalität in dieser Mannschaft hatte. Ich möchte nur noch mal an die sehr, sehr späten Siege gegen Lok Leipzig erinnern, an den Punkt, die sie schlussendlich noch gegen Luckenwalde geholt haben. Und ich glaube, war es schon in der Hinrunde? Nee, Quatsch. Eines der ersten Rückrundenspiele, wo sie es noch gegen Viktoria Berlin ziehen. Das ist dann eben auch die Art und Weise, wie du in der Regionalliga Nordost die Punkte holst. Und da gewinnt dann vielleicht auch nicht immer nur die beste Spielanlage, sondern einfach eine unfassbar gute Mentalität. Basti, was traust du denn Energie Cottbus in der kommenden Drittligasaison zu? Wir wissen ja, dass die dritte Liga ein absolutes Brett ist.
Also nochmal kurz auf das Statement zur Mentalität würde ich so unterschreiben, aber dann ist auch irgendwie was entstanden hier in der Region mit den Fans. Also diese 18.000 jetzt so bei den letzten Heimspielen und dann auch die 10.000 im Jahn-Sportpark, also das hat schon die Mannschaft getragen und das war dann schon auch eine Wucht, der irgendwie keine andere Mannschaft dann mehr gewachsen war. Also das Zusammenspiel Mannschaft und Fans ist, glaube ich, dann auch ein ganz, ganz besonderer Teil. Und man muss aber auch sagen, Anteil vom Trainerteam und vom Trainer dann auch in dieser schwierigen Phase in dieser Stadt so zu bestehen, muss man sagen, ja, Hut ab und Glückwunsch. Der Ausblick fällt super schwer. Also ich will jetzt auch nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken, denn du willst eigentlich feiern, du hast es endlich geschafft nach 5 Jahren und dann hast du jetzt dieses Brett, dritte Liga vorzubereiten. Ich glaube, dass sich viele Verträge verlängern, die Klauseln drin hatten, hey, bei Aufstieg bleibst du. Ich glaube, dass es 5 bis 10 Neuzugänge geben müsste, denn der eine oder andere wird dann vielleicht auch nicht mehr da sein. Aus verschiedenen Gründen könnte das passieren. Also ich glaube, dass sie einen Innenverteidiger brauchen. Ich glaube, dass sie einen Stürmer brauchen. Ich glaube, dass sie einen Offensivspieler für die Außen, also einen richtigen 1-1-Spieler für die dritte Liga benötigen. Aber da haben die Verantwortlichen die nötige Erfahrung und auch die nötige Ruhe, glaube ich, bis zum Ende zu warten. Und Geld scheint auf einmal wieder da zu sein. Und dementsprechend mache ich mir keine Sorgen um Energie Cottbus in der dritten Liga.
Ja, also wir gratulieren herzlich Energie Cottbus zum Aufstieg und Saisonende heißt aber generell auch immer gratulieren auch für persönliche Errungenschaften im Fußball. Und ihr habt diese Woche vielleicht schon bei uns auf Instagram gesehen, wir müssen auch gratulieren Elias Löder, vor der Saison vom HFC zu Carl Zeiss Jena gewechselt, die, wie wir wissen, so eine mittelmäßig gute Saison gespielt haben. Trotzdem hat er 25 Hütten gemacht und ist damit nicht nur Torschützenkönig der Regionalliga Nordost, sondern auch bester Torschütze im Osten in den ersten 4 Ligen.
Ja, Elias Löder, wir hatten, glaube ich, ich hatte Rufat Dadaschow gesagt. Wer war dein Tipp? Rotschen, glaube ich, von der Klinike. Ja, gut, spielt er noch Fußball oder ist er schon in Mahlsdorf?
Ja, also da haben wir uns beide nicht so wahnsinnig mit Ruhm bekleckert, wie so häufig mit unseren Prognosen. Aber Basti, ich kann dich beruhigen, weil ich höre ja auch links und rechts noch den ein oder anderen Podcast. Und wenn ich jetzt unsere Kollegen von MML nehme, von KMD oder auch den 4:3 Podcast für die dritte Liga, auch die lagen mit ihren Prognosen meilenweit daneben. Das beruhigt einen dann doch immer ein bisschen.
Ja, ich höre nur Niki Tucker. Ganz ehrlich, ich bin uns komplett treu. Hoffe, dass es bei euch da draußen dann genauso. Was irgendwie auch total geil ist für den Fußball Osten, ist, der aktuelle Torschütze des Monats war wieder bei Niki Tucker und es ist Daniel Frahn. Wir haben euch aufgerufen zu voten. Ich glaube, es haben auch echt viele gemacht. Mir hat sogar meine Mutter geschickt, dass sie das Tor sich angeguckt hat und dann gewotet hat. Ja, also auch das mit der Stimme von meiner Mutter hat Daniel Frahn das Tor des Monats geschossen. War auch echt ein geiles Ding gegen Erfurt. Herzlichen Glückwunsch, Frani. Und ja, wie man hört, bleiben die Fußballschuhe noch an den Füßen, sind nicht am Nagel. Es wird eine weitere Saison beim SV Babelsberg geben. Da drücken wir die Daumen, Robi. Und gegen wen Babelsberg dann unter anderem auch spielen wird, das werden 2 Aufsteiger sein.
Genau, noch nicht unsere Gratulation aussprechen können wir für die beiden Oberliga-Aufsteiger. Also die Regionalliga Nordost ist auch Ende Mai noch nicht komplett. Das wird sich vermutlich erst, ich glaube, am 8.6. Final entscheiden. Es ist so, dass wir sowohl in der NOFV Oberliga Nord als auch im Süden ein Kopf-an-Kopf-Rennen haben. Hier im Norden ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Hertha 03 Zehlendorf und den 47ern aus Lichtenberg. Da bleibt es sehr spannend und ebenfalls sehr spannend bleibt es in Sachsen oder in der Oberliga Süd. Zwischen dem VfC Plauen und Bischofswerda sind auf jeden Fall 4 Namen im Rennen, die irgendwie richtig nach Regionalliga klingen und die ich, offen gestanden, garantiert auch schon Anfang der 2000er mit meinem Vater und Dynamo Dresden besucht habe, wohl oder übel.
Ja, dann bleiben uns noch 2 Personalien aus der Regionalliga Nordost. Miro Jagatic von der BSG Chemie hat seinen Vertrag verlängert bis 2027. Dazu gibt es mit Steffen Ziffert einen neuen sportlichen Leiter. Also die Professionalisierung bei der BSG Chemie schreitet voran. Und Davy Frick hat seinen Karriereabschied bekannt gegeben. War ein emotionales letztes Heimspiel gegen Babelsberg. Auch ein cooles Video gemacht. Können wir euch mal in die Shownotes legen vom FSV über seine Zeit. Glaube, über 10 Jahre war er da. Wirklich absolute Identifikationsfigur. Der Wachser hat es ja hier auch schon mal gesagt, dass er sich sehr gut vorstellen kann, dass Davy dann auch verschiedene oder ein anderes Amt im Club übernimmt. Emotionaler Abschied, wirklich ein Typ, wird mir fehlen, wenn ich Zwickau-Spiele schaue, aber Zimbo ist ja noch da.
Wenn wir über Abschiede sprechen, das gebührt sich an diesem Wochenende einfach, dann müssen wir auch nochmal ganz kurz über den Fußball Osten hinausgehen. Also Davy Frick ohne Frage, Ikone in Zwickau, aber ich muss auch denken, im Kleinen, Fabian Klos, was eine fucking Legende. Ich muss bei Fabi Klos auch immer daran denken, dass ich mich mit ihm auch schon im Bierkönig unterhalten habe. das war sicherlich eine ganz wertvolle Unterhaltung, an die er bestimmt in seiner Karriere unglaublich gerne zurückdenkt.
Ich vermute, da denkt er auch laufend zurück.
Total, ja. Total. Nein, aber was man ja sagen muss, wenn
schlimmer war nur Boli und Mimikreis.
Wenn du auswärts bei 1860 München dein letztes Spiel für Arminia Bielefeld spielst und kriegst da Standing Ovations, dann kannst du dir auf jeden Fall sagen, so viel nicht falsch gemacht zu haben in deiner Karriere. Frick, okay, Klos auch okay, aber die zwei absoluten Abschiede, die wirklich alles toppen. Dieses Jahr sind natürlich zwei Trainerabschiede. Fangen wir an mit Christian Streich. Hier bei Union Berlin das letzte Spiel gehabt. Wir haben schon darüber gesprochen, wie wichtig das für Union war. Trotzdem, wie empathisch Unioner sein können, haben sie mal wieder unter Beweis gestellt. Und es wurde auch bei Christian Streich Fußballgott gerufen. Und das vollkommen zu Recht, wie ich finde. Und vielleicht auch ganz geil, dass jemand aus der Freiburger Schmiede jetzt die Verantwortung in Dresden hat. Aber Christian Streich wird uns sicher allen fehlen.
Aber es war nur die zweitgeilste Abschiedszeremonie, denn es gab diese Abschiedszeremonie von Jürgen Klopp. Und liebe ZuhörerInnen, wir alle lieben Jürgen Klopp, wir alle hätten uns gewünscht, dass er Bundestrainer wird. Es ist eine Legende, es gibt kaum einen, der ihn nicht mag. Er hat einen Zeitpunkt gefunden, der, glaube ich, genau der richtige ist. Und dann geht gerne auf YouTube, schaut euch auf Sky Sport dieses Abschiedsvideo an. Geilen Pulli an. Er hat dann irgendwann sogar angefangen, den Namen seines Nachfolgers zu singen. Hat gesagt, ey, ich habe nicht aus Zweiflern Gläubige gemacht, weil Glauben passiert immer bei einem selber. Ich habe euch nur gezeigt, hey, dass es gehen könnte, wie er das Ganze gemacht hat, wie er das wirklich von innen heraus. Und er hat sich das nicht überlegt. Das ist einfach aus ihm. Er hat diese kommunikative Qualität. Das war sensationell, hat so Bock gemacht und bei dem Spiel zu sein und das einfach vorm Spiel und nach dem Spiel mitzubekommen. Spiel hätte mich jetzt gar nicht zwingend interessiert. Da hätte ich einiges an Geld bezahlt. Also das war mein Moment des Wochenendes.
Absolute Sensation. Und Kloppo wäre nicht Kloppo, wenn er nicht noch einen raushauen würde zum Ende. Und der Jürgen Klopp, der immer mit Social Media gefremdelt hat und vielleicht es auch noch weiterhin tut, ist jetzt auch bei Instagram. Und ich glaube, ich habe es dann nicht mehr genau verfolgt, aber ich glaube, er hatte noch am ersten Tag 1,4 Millionen Follower. Also wir werden Kloppo zumindest da weiter verfolgen können. Ansonsten darf man wirklich gespannt sein, ob das jetzt das Ende seiner Karriere war. Ich kann es mir tatsächlich vorstellen oder ob es ihn irgendwann nochmal juckt. Aber der wird auf jeden Fall jetzt erstmal andere Prioritäten in seinem Leben verfolgen. Und dafür wünschen wir ihm, glaube ich, alles, alles Gute. Wer dann auch diese Woche, weil es soll ja nicht langweilig werden, auch noch einen draufgesetzt hat im Punkto Karriereende, ist ein Mann aus dem Osten. Wahrscheinlich der Mann aus dem Osten. Toni Kroos hat gesagt, ich werde nur noch einen Titel in meinem Leben gewinnen. Und das ist natürlich die Europameisterschaft, weil die Champions League gewinnt der Borussia Dortmund.
Ja, die Champions League gewinnt glücklicherweise am 1. Juni Borussia Dortmund. Also könnte ich gut mitleben oder es steht halt nach 20 Minuten 3-0 für Real, dann könnte ich auch mitleben. Ja, Toni Kroos, der erfolgreichste deutsche Fußballer, hat sein Karriereende bekannt gegeben. Für mich überraschend. Ich hätte gedacht, dass er noch ein, zwei Jahre weiterspielt. So wie er es erklärt hat, ist es aber komplett nachvollziehbar, dass er auch auf dem Höhepunkt aufhören möchte und nicht irgendwie so ein Standby-Bankprofi sein möchte, wie es vielleicht aktuell, so zumindest in meiner Wahrnehmung, bei Luka Modric der Fall ist. Und mit einem Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund, was du aus Real- und Toni Kroos-Sicht natürlich irgendwie gewinnst, ist es ein geiler Abschied. Dann noch eine Heim-Europameisterschaft. Also was soll noch kommen? Und da muss er nur dafür sorgen, dass er mit Robert Andrich da die Fäden zieht, dazwischen haut, wenn es sein muss und am Ende dann auch den letzten Pokal nach oben hält.
Und damit sliden wir so langsam rein, würde ich sagen, in das Fußballwochenende. Schön, dass ihr so lange mit uns durchgehalten habt. Das war wieder eine pickepacke volle Folge. Es ist aber auch noch nicht ganz rum, diese Saison. Basti, wir haben die Landespokalfinals vor uns. Über eins haben wir schon gesprochen. Da bin ich vielleicht etwas befangen. Aber vielleicht auch das spektakulärste Landespokalfinale findet in Sachsen statt. Definitiv vor der größten Kulisse, würde ich tippen. Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue. Aber du sagst mir jetzt, welche Landespokalfinals wir sonst noch im Programm haben und warum unsere ZuhörerInnen da draußen sich das unbedingt geben sollten.
Ja, schaltet ARD an. Ab 11.30 Uhr die große Konferenz, Finaltag der Amateure am Samstag, am morgigen Samstag. Ja, schaut rein um 11.45 Uhr. Also ich dachte, das gibt es nur in der B-Jugend, diese Anschlusszeit. Gibt es bereits drei Finals. aus dem Nordosten, sprich jetzt nicht vielleicht für die großen Einschaltquoten, wenn du auf 11.45 Uhr gesetzt wirst. In Thüringen spielt Meuselwitz gegen Jena. Ich glaube, das hatten wir auch, darüber hatten wir auch gesprochen, ganz, ganz enge Veranstaltung. In Halle das letzte Spiel dann von Stefan Reisinger als HFC-Coach. Also da denke ich schon, dass es bei der Germania, denkt an die geile Hymne, dann schon auch schwierig wird. Das Berliner Pokalfinale zwischen Viktoria und Maccabi interessiert mich ehrlicherweise gar nicht, Robi.
Und dann geht's quasi nahtlos weiter, ganz im Norden. Wir haben eben über den GFC gesprochen und der GFC kann seine starke Saison dann entsprechend auch mit Silberware krönen und muss dazu die TSG Neustrelitz aus der Oberliga schlagen. Das Ganze 13.45 Uhr und dann gibt's ja wahrscheinlich zur Primetime in diesem Fall parallel Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue und das Brandenburg-Duell Energie Cottbus gegen SV Babelsberg 03. Basti, wir haben schon vor etwas längerem, meistens so vorm Viertel, vor Halbfinale, unsere Tipps abgegeben und ich freue mich sehr, nächste Woche in der Folge drauf zu gucken, wie unsere Tipps dann so gelaufen sind. Und dann gucken wir mal, welchen Wetteinsatz du dann liefern musst, nachdem ich letztes Jahr verloren habe. Bin ich super optimistisch, dass ich das Ding dieses Jahr ziehen werde. Und wenn wir gerade bei Wetten sind, Basti, nur mal so eine Frage aus Interesse. Wie lief denn bei dir eigentlich, also ich frage mal anders, ich frage mal überhaupt nicht sarkastisch, kennst mich ja. Was lief denn beschissener, dein MDR-Tippspiel oder dein Kicker-Manager-Spiel?
Also ich muss sagen, ich habe als junger Vater eigentlich eine gute Ausrede, dass ich mich um so eine Sachen nicht mehr so intensiv kümmern konnte. Ich sage mal, ey, entweder ich gewinne das Ding oder es ist scheißegal, was passiert. So, und beim Kicker war ich im September nicht mehr in der Lage, Erster zu werden, weil meine Mannschaft kacke war. Da habe ich laufen lassen und im MDR-Tippspiel war ich irgendwann mal nah dran an Gerle und habe ihn dann aber 3 Wochen nicht gekriegt und war dann so sauer, dass ich irgendwie immer vergessen habe zu tippen. Also glaube ich, dass am Ende die Kicker-Elf sogar beschissener lief als das Tippspiel.
Ich kann damit ganz wunderbar leben, weil Wettschulden sind Ehrenschulden und Gerle und ich freuen uns auf jeden Fall, dass du uns zum Essen einlädst für deinen desaströsen Auftritt beim Tippspiel. Ich bin zufrieden, dass dieses Tippspiel vorbei ist, wo ihr mich reingequatscht habt. Und damit hätten wir das auch geklärt und alles, was wir in dieser Folge nicht geklärt haben, versprechen wir euch, klären wir nächste Woche. Wir werden, wie gesagt, auf die Transfers gucken. Wir werden mal einen Abgleich machen mit unseren Vorsaisonprognosen. Es wird wahrscheinlich wieder desaströs. Und wir wollen natürlich mit euch besprechen, auch wenn es für den Fußball Osten für viele unserer Teams nicht so richtig, richtig gut lief die Saison, wollen wir natürlich trotzdem wieder eine Elf der Saison küren. Da nehmen wir euch im Lauf der Woche wieder mit bei Instagram. Und deswegen tut uns den Gefallen, bleibt Niki Tucker treu. Wenn ihr neu dazugekommen seid, folgt uns auf den einschlägigen Plattformen, bewertet uns möglichst positiv und folgt uns auch auf Instagram. Da gibt's die eine oder andere visuelle Ergänzung dazu. Ich glaube, wir können mit Stolz und Fug und Recht behaupten, das lohnt sich. Und lohnen wird sich auch das kommende Wochenende. Schmeißt den Grill an, genießt den Finaltag der Amateure, das Pokalfinale. Und Basti, wir heute Abend unterstützen die Junioren im Karl-Liebknecht-Stadion, ist der U19 DFB-Pokal Sportclub Freiburg gegen die favorisierten Jungs aus Hoffenheim.
So ist es und damit geht's rein ins Fußballwochenende. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei wart und sportfrei.
Sportfrei.
Niki Tucker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.